Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ebenfalls schon lange mit der Branche unterwegs. Heute sprechen wir über Datenschutz im Fuhrpark. Es werden nämlich durch Telematik und Bordelektronik unendlich viele Daten gesammelt und gespeichert, die eine Betrachtung aus datenschutzrechtlicher Sicht absolut wert sind.
Und diese Daten sind nicht abstrakt. Sie sind personenbezogen, also sie sagen etwas über Fahrer, Routen, Verhalten, Arbeitszeiten, Pausen, Verstöße, Standorte, Kundenkontakte und sogar über die körperliche Verfassung eines Fahrers. Genau deshalb wird Datenschutz im Fuhrpark zu einem sehr wichtigen Thema für Fuhrparkverantwortliche.
Ein aktueller LKW hat heute zwischen 100 und 200 Sensoren. Viele davon erfassen Daten, die direkt oder indirekt einem Fahrer zugeordnet werden können. Geschwindigkeit, Bremsverhalten, Lenkbewegungen, aber auch Müdigkeitsindikatoren, Türöffnungen, Temperaturverläufe, sogar der Reifendruck, Tankfüllstände und natürlich GPS-Positionen im Sekundentakt.
Und das ist nur die Grundausstattung. Dazu kommen Blackboxes, Onboard-Units, Dashcams, Abbiegeassistenten, Müdigkeitserkennungssysteme, digitale Tachografen, Trailer-Telematik, Reifensensorik und Fahrer-Apps. Jede dieser Bausteine erzeugt Daten und viele davon landen nicht nur im Unternehmen, sondern auch beim Hersteller.
Aber, und das ist besonders wichtig für diese Folge heute, wir machen heute keinen Technik-Deep-Dive. Wir schauen uns an, welche dieser Daten tatsächlich personenbezogen sind, wie Unternehmen sie rechtlich sauber verarbeiten müssen und wo die größten Risiken liegen. Denn egal ob Sensorik, Disposition oder Kundenkommunikation, am Ende geht es immer um Menschen, um Fahrerinnen und Fahrer, um Subunternehmer und Kunden und damit um Datenschutz im Arbeitsalltag.
Fahrerprofile, Standortdaten, Lenkzeiten, Verstöße, Arbeitsnachweise, Kommunikationsdaten aus der Disposition. All das fällt täglich an und vieles davon wird automatisiert gespeichert. Hinzu kommen Daten von Subunternehmen wie Kontaktdaten, Einsatzzeiten, Touren, Abrechnungsdaten und natürlich Kundendaten mit Lieferadressen, Ansprechpartnern, Zeitfenstern und Auftragdetails.
Das alles muss dokumentiert, geschützt und rechtlich sauber verarbeitet werden. Und genau hier wird es für viele Unternehmen schwierig. Die große Frage: Wohin gehen die Daten eines modernen LKW eigentlich? Die Antwort ist klar, sie gehen fast immer zuerst zum Hersteller. Ob Volvo, Scania, MAN, Mercedes oder DAF, alle betreiben ihre eigenen Telematikplattformen, die mit haufenweise gesammelten Daten gespeist werden.
Und das ist nicht optional. Moderne Fahrzeuge sind so gebaut, dass sie permanent mit den OEM-Servern kommunizieren. Das ist technisch notwendig für Wartung, Updates, Diagnose, aber datenschutzrechtlich hochrelevant.
Denn die Hersteller bekommen Motor- und Fahrzeugdaten, teilweise auch Standortdaten oder das Fahrverhalten, Fehlermeldungen oder Wartungsinformationen. Und das wirft die Frage auf, ist das alles eigentlich noch mit der DSGVO vereinbar?
Wir kennen die Diskussion aus anderen Bereichen. Tesla, Dashcams, Over-the-Air-Updates, KI-gestützte Fahrüberwachung. Die Logistik ist da nicht weit weg.
Und die Fuhrparkverantwortlichen, die sind nicht nur damit beschäftigt, jedes Sensorsignal zu verstehen, sondern es geht für sie auch darum, die personenbezogenen Daten zu identifizieren, zu dokumentieren und damit zu schützen.
Also welche Daten entstehen? Wer hat Zugriff? Wie lange werden sie gespeichert? Wofür werden sie genutzt? Und was passiert, wenn ein Fahrer Auskunft verlangt?
Um diese Themen ein bisschen mehr zu beleuchten, haben wir heute jemand bei uns, der absoluter Datenschutzexperte ist. Michael Rohrlich ist Rechtsanwalt, vom TÜV Süd zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Fachautor des Datenschutzportals DSB-Ratgeber. Schönen guten Tag, Herr Rohrlich. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben und wir gemeinsam das Thema Datenschutz im Fuhrpark erörtern.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Dann steigen wir gleich ein. Welche personenbezogenen Daten fallen denn im Alltag eines Fuhrparks typischerweise an? Bei Fahrern, Subunternehmern und Kunden?
Da muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen, um erstmal zu gucken, was sind personenbezogene Daten überhaupt? Allein darüber könnten wir uns schon 2 Stunden unterhalten. Das ist nämlich gar nicht so trivial, wie sie es anhört. Das Fass will ich jetzt aber gar nicht aufmachen, sondern personenbezogene Daten sind solche Informationen, anhand derer ich einen Menschen, eine natürliche Person zumindest identifizieren kann. Das Gesetz legt das sehr, sehr weit aus und auch die Gerichte legen das regelmäßig sehr weit aus. Unter Juristen ist das zum Teil stark diskutiert, was jetzt wirklich personenbezogene Daten sind und was nicht. Der Einfachheit halber würde ich für die Praxis empfehlen, entweder jetzt in der Logistikbranche oder auch in allen anderen Branchen, im Zweifel davon auszugehen, dass man es im beruflichen Alltag im Grunde fast immer mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Das fängt natürlich bei Kundendaten an. Ja, die geben ihren Namen, ihre Anschrift, vielleicht Zahldaten, noch andere Informationen. Dann habe ich ähnliche Informationen natürlich auch über meine Beschäftigten, über Vertragspartner, über Bewerber. Im Grunde ist all das, was wir im Alltag verarbeiten an Informationen, an Daten, in aller Regel auch personenbezogen. Das kann auch schon mal sein, dass das ein oder andere Datum vielleicht tatsächlich keinen Personenbezug hat, weil es sich vielleicht nur auf eine juristische Person bezieht, also auf ein Unternehmen zum Beispiel. Dann ist dafür das Datenschutzrecht jedenfalls nicht zuständig. Ja, aber es kann auch eine rein anonyme Information sein, wie, was weiß ich, eine chemische Formel über die Zusammensetzung der Bremsflüssigkeit. Nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Dann hat man da vielleicht überhaupt gar keinen Personenbezug. Gleichwohl will ich direkt dazu sagen, können natürlich auch nicht personenbezogene Daten einen gewissen Wert haben, sehr sensibel sein, ja, im Sinne von Geschäftsgeheimnis oder irgendwelche Login-Daten etc. Das heißt, das, was das Datenschutzrecht von uns verlangt im Umgang mit personenbezogenen Daten, diese ganzen Maßnahmen, die sind sinnvoll auch anzuwenden, auch auf nicht personenbezogene Daten. Um Ihre Frage dann letztendlich zu beantworten, ganz, ganz viele Daten, die im Alltag so anfallen, fallen unter den Begriff Personenbezug, Datenschutzrecht also anwendbar. Und selbst bei denen, die nicht Personenbezug haben, ausnahmsweise, bei denen sollte man im Grunde den gleichen Maßstab anlegen, weil es einfach, nicht weil es im Gesetz steht, sondern weil es sinnvoll ist, diese Daten zu schützen.
Ja, verstehe. Das ist im Prinzip dann im Logistikunternehmen natürlich nicht anders als in anderen Unternehmensarten, aber hier haben wir einfach den Schwerpunkt oder gehen wir mal zu dem Schwerpunkt. Wir reden hier sehr viel von Fahrern, fahrendem Personal und natürlich Fahrzeugdaten. Und wie sieht denn da ein guter Mix aus? Wie kann ich als Unternehmer so unterscheiden, dass ich dem Datenschutz Genüge tue?
Der Einfachheit halber würde ich fast gar nicht differenzieren. Denn diese Daten, die rund um den Fahrzeugbetrieb anfallen, ich bin jetzt kein Experte, kein Mechatroniker oder Techniker in dem Sinne, aber all das, was in dem Fahrzeug anfällt, sowohl bei Privatfahrzeugen als auch bei gewerblich genutzten Fahrzeugen, diese Informationen können in aller Regel auf den Fahrer oder auf den Halter bezogen werden. Und damit haben sie einen Personenbezug. Es mag auch schon mal, wie gesagt, das ein oder andere Datum geben, was keinen Personenbezug hat bei genauem Hinsehen. Das mag sein. Ich glaube aber, es ist in der Praxis am besten und am einfachsten, alle Person oder alle Daten, die so anfallen, so zu behandeln, als seien sie personenbezogen, weil das bei den allermeisten der Fall sein wird. Und bei denen es nicht der Fall ist, ist es nicht schlimm, die schützt man dann am besten direkt mit. Denn das Datenschutzrecht, diese Anmerkung sei mir vielleicht noch gestattet, will ja nicht verbieten, dass wir irgendwelche Daten verarbeiten, sondern es stellt im Grunde die Grundregeln auf dafür, dass wir, ich sag's mal untechnisch, vernünftig umgehen mit den Daten, die wir so verarbeiten.
Ja, das klingt logisch. Heißt also im Prinzip, solange keine autonom fahrenden Fahrzeuge im Einsatz sind, und das wird noch eine ziemliche Zeit lang dauern, solange also Menschen Fahrzeuge bewegen, reden wir von personenbezogenen Daten, die durch die Fahrzeugtechnik erfasst werden, richtig?
Genau, weil, das ist, wie gesagt, ich stecke jetzt in der Technik nicht so wahnsinnig tief drin und in der Organisation, aber nach meinem Verständnis lassen sich diese ganzen Daten rund um den Fahrzeugbetrieb zumindest auch auf Fahrer-Halter beziehen. Und damit haben wir einen Personenbezug, ja.
Dann gehen wir doch mal zu einem Beispiel, etwa Standortdaten oder Bewegungsprofile, wie sie ja von Fahrzeugen erfasst werden. Wie sollte ich als Fuhrparkverantwortlicher damit umgehen?
Möglichst gut, muss man sagen. Möglichst sicher sollte ich damit umgehen. So wie mit allen anderen personenbezogenen Daten, die mir anvertraut werden von den betroffenen Personen, deren Daten ich da verarbeite. Auch das Datenschutzrecht stellt da so ein paar Grundregeln auf, die für alle gleich gelten. Sowohl für die Logistikbranche als auch für alle anderen. Da wird also kein Unterschied gemacht, welche Art personenbezogener Daten ich habe. Es gibt Bei bestimmten sehr sensiblen Daten gibt es nochmal eine Sonderlocke, die gedreht wird. Aber im Grunde behandelt das Datenschutzrecht alle Daten mit Personenbezug erstmal gleich, stellt für alle gleiche Grundregeln auf. Ja, ich brauche für alles, was ich an personenbezogenen Daten verarbeite, zum Beispiel eine Rechtsgrundlage. Ja, weil mir ein Vertrag das abverlangt oder weil mir ein Gesetz das abverlangt, dass ich sie verarbeite, weil ich eine Einwilligung bekommen habe der betroffenen Person etc. Habe ich keine Rechtsgrundlage, darf ich die Daten nicht verarbeiten. Weitere Dinge sind, ich muss viel dokumentieren, weil ich im Zweifel nachweisen können muss, dass ich rechtskonform handle im Datenschutzrecht. Das heißt, ich muss sehr viel Dokumentationsarbeit erledigen. Verarbeitungsverzeichnis hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört oder technisch-organisatorische Maßnahmen. Dann muss ich aber auch sehr stark informieren. Ich muss also die Menschen, deren Daten ich verarbeite, darüber in Kenntnis setzen. Und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt und auch sehr detailliert darüber, dass ich ihre Daten verarbeite, welche Daten, zu welchen Zwecken, auf welcher Rechtsgrundlage ich verarbeite. Und das Ganze proaktiv. Also nicht erst, wenn jemand fragt, sondern ich muss das proaktiv bereitstellen. Man kennt das zum Beispiel von der Datenschutzerklärung auf der Internetseite. Ja, da haben wir auch eben Datenschutzhinweise, die wir geben bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der Internetseite. Das Ganze gilt aber auch offline. Das heißt, auch die Bewerber, die zu mir kommen, die Beschäftigten, die bei mir sind, die Kunden, die ich habe, auch die muss ich darüber, was ich datenschutzrechtlich alles so tue, in Kenntnis setzen, Informationspflichten erfüllen. Ich muss auf Datenpannen reagieren, Betroffene haben bestimmte Rechte, also können Auskunft verlangen etc., auf die muss ich reagieren. Ich muss in manchen Fällen eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung durchführen. Das ist ein spezielles Verfahren, mit dem ich prüfe oder wo ich eine bestimmte Prüfung durchlaufe, wenn ich eine Verarbeitungstätigkeit einführen will, die ein besonders hohes Risiko mit sich bringt. Also Stichwort Einführung von KI-Tools oder wenn ich irgendwo Kameraüberwachung machen will. Das sind so typische Beispiele dafür, die mit einem hohen Risiko einhergehen. Und zwar mit einem hohen Risiko für die Menschen, deren Daten ich verarbeite. Und da, bevor ich das umsetze, muss ich in der Regel eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen, muss also mich damit auseinandersetzen, welche technischen oder organisatorischen Maßnahmen kann ich umsetzen, damit das von mir jetzt mal als hocherkannte Risiko reduziert werden kann, zumindest auf ein Normalmaß oder auf ein niedriges Maß. Und das muss ich dann dokumentieren und auch natürlich umsetzen. Weitere Maßnahme wäre Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter, und insgesamt Risikoeinschätzung. Die Datenschutzgrundverordnung als grundlegendes Gesetz für den Datenschutz verfolgt einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Bedeutet ganz, ganz platt gesagt, je höher das Risiko für die Betroffenen, desto mehr muss ich tun, um zu verhindern, dass sich das Risiko wirklich realisiert. Und das sind so jetzt mal grob gesprochen typische Maßnahmen, die ich umsetzen muss, um mit personenbezogenen Daten vernünftig umzugehen und das Ganze eben, wie gesagt, auch noch dokumentieren, damit ich es im Zweifel auch nachweisen kann.
Ja, klar. Und wie wir, glaube ich, alle wissen, Datenschutz ist Chefsache, also im Prinzip haftbar ist wirklich die Unternehmensführung, sprich der entweder Inhaber oder Geschäftsführer. Jetzt gehen wir mal zurück zu den Fahrzeugen. Wir wissen ja inzwischen von den Teslas dieser Welt, dass wahnsinnig viele personenbezogene Daten erfasst werden und dann automatisch, sagen wir jetzt mal ganz plakativ, auf US-Servern landen. Das gilt mittlerweile auch in ganz großem Stil für Nutzfahrzeuge. Wie ist denn damit umzugehen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Fuhrparkbetreiber bin, der 20 hochmoderne Lkw betreibt?
Bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten auf Dritte ist grundsätzlich zu beachten, dass das zwei Voraussetzungen erfüllen muss. Zum einen muss das genauso wie meine eigenen Datenverarbeitung legitimiert werden. Also ich darf nicht einfach so die Daten auf Dritte übertragen, sondern dafür muss es eine Legitimation geben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich muss sicherstellen, dass dort, wo die Daten landen, ein mit uns, mit der EU, vergleichbares Datenschutzniveau herrscht. Diese zwei Punkte muss ich gewährleisten, ob es jetzt Fahrzeugdaten sind oder andere Daten, die ich transferiere. Die Legitimation kann sich aus einem sogenannten Auftragsverarbeitungsverhältnis zum Beispiel ergeben, hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört, dann wird ein entsprechender AV-Vertrag geschlossen, dann ist das in der Regel safe. Das ist keine Raketenphysik, das muss man halt mal vertraglich absichern, ist in der Praxis selten ein Problem, kriegt man häufig auch von den Datenempfängern, von den großen Dienstleistern, mit denen man so zusammenarbeitet, auch schon angeboten. Der zweite Punkt ist schon ein bisschen schwieriger, also ich muss sicherstellen, dass der Datenempfänger, der jetzt meine Daten bekommt, eben ein mit uns vergleichbares Datenschutzniveau hat. Wenn ich die Daten innerhalb der EU transferiere oder des europäischen Wirtschaftsraums, dann ist das kein Problem, weil für alle gilt ja die DSGVO, also haben wir ein gleiches Niveau. Das Problem stellt sich immer dann, wenn ich die Daten in ein Drittland transferiere, also in einen Staat außerhalb der EU. Und Sie haben jetzt die USA genannt, das ist natürlich der Staat, das Land, wo viele Unternehmen sitzen, deren Dienstleistungen, deren Tools wir so nutzen, Microsoft, Apple, Meta, Google, wie sie alle heißen, im Logistikbereich wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Spezialanbieter geben. Das heißt, ganz viele dieser Daten landen in den USA und die sind ja nun mal bekanntermaßen nicht EU-Mitglied. Das heißt, wir müssen hier von einem Drittland ausgehen und irgendwie anders sicherstellen, dass es dort ein mit uns vergleichbares Datenschutzniveau gibt. Da hilft uns in manchen Fällen die EU-Kommission. Die hat bei manchen Nicht-EU-Staaten schon mal draufgeschaut und hat gesagt, okay, die haben aus dem und dem Grund ein mit uns vergleichbares Datenschutzniveau. Und in den Fällen kriegt dieses Land dann einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss. Das ist so ein quasi ein Abkommen zwischen der EU und dem betreffenden Land. Drittstaaten mit diesem Angemessenheitsbeschluss zählt zum Beispiel die Schweiz oder Kanada, Argentinien, Südkorea, Japan. So diese, es gibt also eine ganze Reihe von Ländern, die haben so einen Angemessenheitsbeschluss, was dazu führt, dass sie datenschutzrechtlich quasi so behandelt werden, als seien sie EU-Mitglied. Ja, also man geht davon aus, die haben ein mit uns vergleichbares Datenschutzniveau. Bei den USA ist es deswegen speziell, weil es da ganz viele Unternehmen gibt, die hier deren Dienstleistung wir hier eben in Anspruch nehmen. Und zum anderen haben wir da derzeit zwar einen Angemessenheitsbeschluss zwischen EU und USA. Der stammt aber, oder vielmehr die Grundlagen in den USA für diesen Angemessenheitsbeschluss, die stammen noch aus einer Zeit, wo noch Joe Biden US-Präsident war. Der hat also verschiedenste Dinge dort organisiert und auf dieser Basis hat dann die EU gesagt, okay, so jetzt können wir einen Angemessenheitsbeschluss für die USA aussprechen. Das ist in Wirklichkeit alles noch ein bisschen viel komplizierter, aber ich versuche das mal ein bisschen vereinfacht darzustellen. Und jetzt die neue Administration unter Donald Trump, die sind gerade dabei, die Voraussetzungen, die unter dem Vorgänger geschaffen wurden, so ein bisschen, ich sag mal, zurückzufahren. Ich formuliere es mal vorsichtig. Und das heißt, es kann theoretisch irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass die EU, genau gesagt der Europäische Gerichtshof, zu dem Ergebnis kommt, zu sagen, jetzt sind die Voraussetzungen, die wir eigentlich erwartet haben für so einen Angemessenheitsbeschluss, nicht mehr da. Das heißt, wir kippen den Angemessenheitsbeschluss mit den USA. Wenn dem so sein sollte, ist in dem Moment die zweite Voraussetzung für meinen Datentransfer weg, nämlich das angemessene Datenschutzniveau. Und dann habe ich, oder dann haben wir alle, die wir Microsoft, Apple, Google, Meta, all diese die ganzen Tools von diesen Anbietern eben nutzen, haben wir alle ein Problem. Und das ist gar nicht so lange her, dass das schon mal der Fall war. Nämlich das letzte Mal, als so ein Angemessenheitsbeschluss mit den USA gekippt wurde, das war Mitte 2020. Da waren wir aber alle im ersten Corona-Lockdown. Ja, wer sich vielleicht zurückerinnert, da hat das nicht so die großen Wellen gemacht aus unterschiedlichen Gründen. Aber im Grunde haben wir damals eine Übergangszeit von 3 Jahren gehabt insgesamt, wo wir keinen Angemessenheitsbeschluss mit den USA hatten, wo wir streng genommen, je nachdem welcher Meinung man folgt, entweder komplett rechtswidrige Datentransfers in den USA gemacht haben oder wir zumindest einen Riesenaufwand hätten betreiben müssen, um das zu legitimieren. Ja, man kann das noch durch andere Maßnahmen als so einen Angemessenheitsbeschluss machen. Was ich damit sagen will, man muss, wenn Daten auf Dritte transferiert werden, egal wo die jetzt sitzen, brauchen wir erstmal eine Legitimation, eine vertragliche Grundlage. Ist in der Regel, wie gesagt, kein Problem. Und da muss ich eben sicherstellen, dass wir ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Bei Daten außerhalb, bei Staaten außerhalb der EU ist das insofern ein bisschen schwieriger, weil da ja eben nicht unmittelbar die DSGVO gilt.
Ja, klingt Klingt spannend, ja, und war ja auch nicht wirklich zu erwarten, dass die Trump-Administration irgendwo in irgendeinem Feld zur Stabilität beiträgt derzeit. Scheint also auch im Datenschutz so zu sein. Wenn wir jetzt mal, jetzt gehen wir mal in die Praxis. Also Sie haben ja wirklich geschildert, was da alles zu tun ist für einen Fuhrparkverantwortlichen. Wie würden Sie pragmatisch vorgehen? Holt man sich, wenn man da vielleicht noch nicht sehr viel getan hat, holt man sich da Hilfe und wo bekomme ich die?
Naja, sagen wir mal so, also das, worüber wir hier sprechen, über die Datenschutzregeln, das ist ja keine neue Nummer. Ja? Das ist ja nichts, was jetzt gestern oder vorgestern auf den Tisch gekommen ist. Das gilt in der Form seit Mai 2018. Und auch davor, auch vor der DSGVO, hatten wir ehrlich gesagt eine Situation in Deutschland, wo wir ganz vergleichbare Regelungen hatten. Das war hier und da im Detail schon mal ein bisschen anders. Aber von den Grundlagen her hatten wir das auch vor der DSGVO schon. Ja? Und das nicht erst seit 2018 oder 2017, sondern im Grunde schon seit Mitte der 80er Jahre. Das heißt, eigentlich
das BDS,
ist man jetzt sehr, sehr...
BDSG,
Bundesdatenschutzgesetz, genau, Bundesdatenschutzgesetz galt auch davor schon. Mhm. Es war nur wenig beachtet. Ja? Es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie da mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, aber das sind halt Regeln, die ich eigentlich schon lange hätte umsetzen müssen. Wie kann ich das tun? Naja, ich bin sowieso, wenn ich ein einigermaßen großes Unternehmen bin, also mindestens mal 20 Köpfe habe, sei es Vollzeit, Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende, wie auch immer, dann muss ich in der Regel einen Datenschutzbeauftragten benennen, in manchen anderen Fällen sogar auch kleinere Unternehmen. Und dieser Datenschutzbeauftragte, das kann ein interner oder ein externer sein, der sollte dann mit der notwendigen Fachkunde ausgestattet sein. Und der hilft mir dann dabei, alles Datenschutzrechtliche, was ich eben machen muss, umzusetzen. Was man jetzt aber nicht verwechseln darf, die Verantwortung ist und bleibt bei der Geschäftsleitung. Ja, die gibt die Verantwortung auch nicht ab, wenn sie einen DSB benennt. Aber der DSB ist halt derjenige mit Fachkompetenz, im besten Falle, der das Ganze dann hilft, umzusetzen. Die ganzen Vorgaben, die es eben nun mal gibt, und die und alle auf dem Laufenden zu halten und vielleicht auch die Beschäftigten zu schulen, dass sie sensibilisiert werden etc. Wenn ich das also alles selber nicht kann oder nicht möchte, weil mir die Manpower fehlt oder wie auch immer, dann bleibt mir im Grunde nichts anderes übrig, als mir einen externen Berater zu suchen. Ja, die gibt es, den zu finden ist kein Problem, Betreffenden. Da gibt es wirklich viele, viele Angebote, von groß bis klein, von teuer bis günstig. Da findet man seine externen Berater. Das kann die spezialisierte Anwaltskanzlei sein, das kann aber auch ein anderer externer Berater sein. Das muss jetzt nicht zwingend ein Jurist sein. Ja, ein Datenschutzberater oder Datenschutzbeauftragter kann auch jemand anders sein. Wichtig ist natürlich, dass derjenige die entsprechende Kompetenz besitzt und das Ganze dann in die Wege leitet, diese Dinge umzusetzen.
Ja, klar. Nee, ich denke auch, dass mit Sicherheit der allergrößte Teil aller Unternehmen hat die DSGVO mehr oder minder umgesetzt. Aber so wie Sie es jetzt auch schildern, wir kriegen ja immer mehr neuen technischen Input von KI ganz zu schweigen, lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Thema Datenschutz dauerhaft im Auge zu halten und auch regelmäßig zu überprüfen, oder? Sonst drohen nämlich saftige Bußgelder. Womit muss ich zum Beispiel rechnen, wenn ich da einmal patze?
Also es gibt natürlich noch andere Maßnahmen, die Datenschutzaufsichtsbehörden ergreifen können. Bußgeld ist in der Regel das letzte Mittel der Wahl. Ja, also die schlagen normalerweise nicht direkt drauf, es sei denn, da passiert jetzt jede Woche der gleiche Lapsus. Ja, dann gucken die vielleicht schon mal ein bisschen strenger drauf. Man kann also auch schon mal einen Hinweis oder eine Verwarnung von so einer Aufsichtsbehörde bekommen oder eben, ja, letzte Mittel der Wahl, im Grunde Bußgelder. Bußgelder, je nachdem, wogegen ich verstoße, bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des im vorigen Jahres erzielten Jahresgesamtumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Das sind jetzt die Maximalgrenzen. Natürlich zahlt nicht jeder für jeden Verstoß direkt die 20 Millionen Euro, das ist klar. Da gibt es zig Kriterien, die dabei eine Rolle spielen und die Aufsichtsbehörden dann in die Waagschale werfen, um ein Ende dann einen vernünftigen Betrag ermitteln zu können. Was ich diesbezüglich aber auch noch anmerken möchte, das, was die Datenschutzaufsichtsbehörden sagen oder was sie mir aufgeben als Verwarnung oder als Bußgeldbescheid von mir aus. Das ist erstmal auch nur eine Rechtsmeinung. Ja, also final entscheidend tun darüber letztendlich Gerichte bei uns. Das heißt, wenn ich mit einer Entscheidung der Aufsichtsbehörde nicht konform gehe, nicht damit einverstanden bin, dann habe ich natürlich immer auch die Möglichkeit, mich dagegen zu wehren, im Zweifel das Ganze vor Gericht klären zu lassen.
Okay, ja, das denke ich, sollten die Unternehmer natürlich berücksichtigen, dass wie gesagt, so eine Verwarnung oder auch ein Bußgeld erstmal quasi noch nicht rechtskräftig ist. Wenn wir jetzt mal zum Fuhrpark, wie eingangs beschrieben, gehen, was würden Sie als die fünf größten Datenschutzfallen für einen Fuhrparkbetreiber bezeichnen? Wo sollte er darauf achten?
Also wahrscheinlich einmal der Umstand, dass man sich vielleicht gar nicht so sehr bewusst ist, wo überall personenbezogene Daten anfallen. Ja, bei den ich sag mal, Personalakten der Beschäftigten oder bei Bewerbungsunterlagen oder auch bei Kundenregistern und so weiter, da sieht man das vielleicht. Aber bei den Dingen, die Sie alle genannt haben, bei den Dingen, die durch Fahrzeugsensorik etc. entstehen, das hat man häufig vielleicht gar nicht so auf dem Zettel. Ja, insofern ist es auch gut, dass wir heute sprechen. Also im Zweifel, Punkt 1, ich würde mal davon ausgehen, dass wir es, wie gesagt, fast immer mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Dass ich also fast alle Daten, die ich so tagtäglich verarbeite, dass ich die gut schützen muss und dass auf die das Datenschutzrecht mit all seiner Konsequenz anwendbar ist. Dann, es reicht eben, seit die DSGVO anwendbar ist, nicht mehr aus, sich datenschutzkonform zu verhalten, sondern ich muss das auch nachweisen können. Ja, und das geht sogar so weit, dass ich in einem Gerichtsverfahren, wenn ich da die entsprechenden Nachweise nicht bringen kann, verliere ich im Zweifel den Prozess. Also ich muss einfach alles Mögliche dokumentieren. Lieber einmal zu viel dokumentiert als zu wenig. Ja, das fängt bei diesem Verarbeitungsverzeichnis an. Aber alles das, was ich datenschutzrechtlich umsetzen muss, ja, zum Beispiel die Rechtsgrundlage, die Informationspflichten etc., all das muss ich aufschreiben und dokumentieren. Natürlich kann ich auch durch andere Maßnahmen Nachweise erbringen, ich kann Zeugen benennen etc., aber die Dokumentation ist das Mittel der Wahl. Und diese Informationspflichten, die ich auch erwähnt habe, zum Beispiel auf der Internetseite oder eben gegenüber Bewerbern, im Bewerbungsverfahren, gegenüber Beschäftigten, auch die darf ich nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen, weil das nicht nur formelle Pflichten sind, das ist kein nice to have, sondern wenn ich darin sage, liebe Leute, ich erhebe eure Daten zu folgenden Zwecken, auf folgender Rechtsgrundlage etc., all diese Informationen muss ich geben. Wenn ich das also tue, dann muss ich mich dann nachher auch dran festhalten lassen. Andersrum gewendet, einige Gerichte, darunter auch der EuGH, haben entschieden, wenn ich nicht in diesen Informationspflichten, die ich habe, schon auf bestimmte Aspekte hingewiesen habe, dann kann es sein, dass ich mich auf bestimmte Rechtsgrundlagen gar nicht berufen kann. Das hat also quasi eine Rückkopplung zu der Frage, ob ich Daten überhaupt zulässigerweise verarbeiten darf. Also diese Informationspflicht darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil das eben kein nice to have ist, sondern ein essentieller Bestandteil meiner Datenschutzorganisation. Und das wäre der, wenn ich richtig mitgezählt habe, der fünfte Punkt. Ich brauche nicht nur Datenschutz, so nach dem Motto, ich laufe mal überall hin und lösche ein paar Brände, wenn es eben gerade anfängt zu brennen, im übertragenen Sinne, sondern ich brauche eine stetige, dauerhafte Datenschutzorganisation, die mich in die Lage versetzt, adäquat alle Datenschutzvorgaben umzusetzen, auf Neuerungen zu reagieren, auf betroffene Anfragen zu reagieren, Datenpannen, die passieren, dann zu melden, etc., etc. Ich muss also mich so aufstellen, dass ich insgesamt, nicht nur mal punktuell, sondern insgesamt das Ganze wie ein Managementsystem aufsetze. Das verlangt die DSGVO nicht explizit, aber zwischen den Zeilen liest man sehr stark raus. Im Grunde kommen wir alle nicht daran vorbei, ein Datenschutzmanagementsystem aufzusetzen. Und ich rede jetzt nicht von einer speziellen Software, die ich kaufen muss, sondern von Organisationsstrukturen, die ich aufbauen muss. Ja, vielleicht ein ganz kurzes Beispiel, wenn es die Zeit noch erlaubt. Wenn eine Datenpanne passiert, sagen wir mal, ein Mitarbeiter verliert seinen Laptop im Zug, ja, und da waren personenbezogene Daten drauf, dann ist das A natürlich ärgerlich, weil der Laptop weg ist, aber B, habe ich hier personenbezogene Daten drauf gehabt, die sind jetzt potenziell in der Hand von Dritten, die da eigentlich keinen Zugriff drauf haben dürften. Also muss ich diese Datenpanne gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde melden. Das kann ich aber nur dann tun, wenn ich den Mitarbeiter vorher geschult und sensibilisiert habe. Pass auf, wenn eine Datenpanne mal passiert, ja, wenn du mal einen Laptop verlieren solltest, das ist unangenehm, aber sag mir bitte so schnell wie möglich Bescheid, denn ich habe im Ernstfall nur 72 Stunden, das dann zu melden. Ansonsten ist das ein Datenschutzverstoß, wenn ich zu spät oder gar nicht melde. Wie soll der Mitarbeiter mir das aber zeitgerecht dann auch mitteilen, wenn der das nicht weiß? Ja, natürlich wird dem das unangenehm sein. Im Zweifel sagt er, boah, nach dem Urlaub in 3 Wochen erzähle ich das mal vielleicht. Ich überspitze das Ganze jetzt mal. Aber man sieht, das Ganze klappt nur, wenn ich meine Beschäftigten auch geschult und sensibilisiert habe, weil die setzen am Ende des Tages überall bei ihrer täglichen Arbeit das alles um, was der Datenschutz von mir verlangt. Management-Thema, Sie haben es gesagt, Datenschutz ist Chefsache, auf jeden Fall. Ich muss das aber so organisieren, dass alle Beschäftigten mit im Boot sind und mitmachen können und mich dabei oder insgesamt das Unternehmen dabei unterstützen können, um datenschutzrechtlich konform zu sein und zu bleiben.
Okay, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was in den Unternehmen tatsächlich zu tun ist. Hoffen wir, dass wir mit dieser Folge dazu beitragen, dieses sagen wir, Bewusstsein für Datenschutz auch als Qualitätskriterium in Unternehmen besser auszubauen. Wir sagen, oder ich sage Ihnen heute ganz herzlich Danke für diese wirklich tollen Einblicke in den Datenschutz und was Unternehmer tun müssen. Und ja, hoffe, wie gesagt, dass wir dazu beitragen konnten, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Herr Röhrlich, herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit hatten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung.
Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Röhrlich, dass Sie heute dabei waren. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen, die heute zugehört haben. Wenn Sie Themenvorschläge oder Feedback haben, melden Sie sich gerne bei uns. Einen Kontakt zur Redaktion finden Sie in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und bis zum nächsten Mal, wie immer, eine allzeit gute Fahrt.